dynamo.
This coming to building the biggest nuclear project.
To address the issue of renewable energy, not as a burden, but as a real opportunity.
Dynamo-Effekt, die umwelt- und energiepolitische Sendereihe auf Radio Dreieckland.
Dynamo-Effekt.
Dynamo-Effekt ist eine Produktion von Radio Dreieckland.
Unsere eigenen vier Wände verschlingen gewaltige Mengen an Energie. Rund ein Viertel der Primärenergie, die wir täglich verbrauchen, fließt in Häuser und Wohnungen. Der Löwenanteil wird für das Heizen gebraucht, aber auch für die Aufbereitung von Warmwasser, für die Beleuchtung, für das Kochen oder das Fernsehschauen. Viel zu viel Energie entweicht heute noch über undichte Fenster, schlecht isolierte Außenwände, Dachböden oder Keller. Besonders hier liegt ein gewaltiges Einsparpotenzial brach. Angesichts der schwindenden fossilen Brennstoffe und der drohenden globalen Erwärmung wäre es eine dringende gesellschaftliche Aufgabe, den gesamten Gebäudebestand so schnell wie nur möglich auf den besten Energiestandard zu bringen und damit den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren.
Wie wir wohnen und wie wir von nun an Häuser bauen, wird für die Zukunft eine sehr entscheidende Rolle spielen. Dass der Energiebedarf für Häuser minimal sein kann, zeigen bereits über 13.000 Passivhäuser in Deutschland.
Wir haben uns eins davon angeschaut.
Also guck mal hier.
Das ist cool. Wie dick ist die Mauer hier?
Die ist dick.
Die Räume sind sehr, sehr dicht, eben, dass die Wärme nicht flöten geht, praktisch, dass es keine Kältebrücken auch gibt und eben auch kein, dass die Luft nicht rauszieht durch irgendwelche Ritzen.
Die Wände, an die Sophie und Luciano klopfen, sind die Wände eines sogenannten Kleehauses. Das hat nichts mit der Pflanze zu tun. Der Name wurde schlicht gewählt, weil die Häuser in der Paul-Klee-Straße im Modellstadtteil Vauban in Freiburg stehen. Aber was ist ein Kleehaus? Es ist ganz einfach ein Haus, das nach Passivhausstandard gebaut wurde. Das heißt, das Haus wird passiv von der Sonne, von inneren Wärmequellen und von zurückgewonnener Energie warm gehalten. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Bestandsgebäude benötigt ein Passivhaus über 90% weniger an Heizenergie. Diese Einsparung erreicht das Passivhaus allein durch seine Grundprinzipien Wärmeverluste vermeiden und Wärmegewinne optimieren. Sophie lebt seit 2,5 Jahren mit ihrem Partner und 2 Kindern in solch einem Passivhaus auf 74 Quadratmetern. Bei ihnen läuft die Heizung nur noch selten.
Die Wohnung ist sehr, sehr warm. Wir heizen einfach dadurch, dass wir daheim sind schon. Allein mit unserer Körperwärme, dass wir kochen, dass wir uns bewegen, dass wir backen, dass wir Kerzen anzünden, merkt man eigentlich schon. Es ist einfach sehr gut gedämmt und dadurch geht die Wärme nicht verloren. Das heißt, die bleibt komplett in der Wohnung und je mehr Leute drin sind, desto mehr heizt sich die Wohnung auf, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Sonst heizt natürlich auch die Sonne die Wohnung auf durch die großen Fenster. Also wenn die Sonne scheint, können wir eigentlich immer das Fenster aufmachen, auch im Winter, weil es so schön warm ist.
Die Realisierung dieser Idee basiert unter anderem auf dem Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft. Der Biologe Jörg Lange, einer der Initiatoren der Kleehäuser, erklärt dieses Modell.
Na, die 2000-Watt-Gesellschaft hat zunächst mal zum Ziel, den Leistungsbedarf aller Menschen auf der Erde auf maximal 2000 Watt im Durchschnitt zu halten. Und davon diese 2000 Watt zumindest 75% regenerativ zu erzeugen. Das kann man dann aufteilen in die verschiedenen Lebensbereiche. Man kann so grob sagen, ein Viertel ist Wohnen, ein Viertel ist Verkehr, ein Viertel ist alles, was mit Landwirtschaft und Essen zu tun hat und ein Viertel ist der restliche Konsum. Und zumindest im Bereich des Wohnens wäre das dann umgerechnet, ein Viertel von 2000 macht 500, maximal 500 Watt. Der Hintergrund ist einfach, dass wir sozusagen sozial gerecht für alle Bewohner auf dieser Erde das gleiche Maß an Energiebedarf bzw. Energiekonsum bereitstellen wollten. Und die 2000 Watt bezieht sich auf Primärenergie. Das heißt, da steckt schon alle Energie drin, die auch für die Energieaufbereitung bis hin zur Steckdose dann eben drin sind.
Warum eigentlich 2000 Watt?
Das hat damit zu tun, dass Wissenschaftler ausgerechnet haben, dass wenn wir die 2 Grad Temperaturerhöhung bis zum Jahr 2100 einhalten wollen, dürfen es eben nur 2000 Watt sein. Und jetzt bezogen auf den Bereich Wohnen, also auf das Gebäude bezogen, alles was mit dem Gebäude zu tun hat, wären das dann noch 500. Und wir sind deswegen auch zum Energiesparmeister 2008 gewählt worden in den Kleehäusern, weil wir eben diese 500 Watt einhalten. Wir haben sie sogar deutlich unterstritten im Jahr 2008 mit 370 Watt pro Einwohner.
370 Watt, das muss man sich erst auf der Zunge zergehen lassen. Der aktuelle bundesweite Durchschnitt liegt rund 4-mal höher. Doch nicht nur im Energieverbrauch sieht Sophie einen himmelweiten Unterschied.
Vorher war die Wohnung recht dunkel und recht kalt auch. Das heißt, wir haben immer geheizt, die Räume waren unterschiedlich warm. Je nachdem, also dort, wo man halt war, hat man fett die Heizung aufgedreht. Jetzt ist die Wohnung sehr hell, also das ganze Haus ist nach Süden ausgerichtet. Wir haben nach Süden eine komplette Fensterfront, das heißt, wir haben, selbst wenn es draußen regnet, ist die Wohnung noch hell so. Wir müssen nie tagsüber das Licht anmachen, was wir in alten Wohnungen oft machen mussten. Bei uns wird schon eher zu warm, weil wir einfach mit vielen Leuten auf kleinem Raum wohnen und ja, uns auch viel einfach bewegen und viel kochen und hier richtig, also wir sind viel daheim und leben hier viel so. Wenn man jetzt wenig daheim ist oder als Einzelperson auf größerem Raum lebt, ist natürlich die Heizleistung auch deutlich geringer und dann gibt's schon Heizkörper, die man dann auch anmachen kann. Bei uns ist eher so, dass wir im Winter mal die Markise rausfahren, weil die Sonne irgendwie reinscheint und das Fenster aufmachen und eigentlich im Winter auch so wohnen wie man sonst im Sommer wohnt, eben mit offener Balkontüre und ausgefahrener Markise.
So, dann gehen wir mal raus.
So. Es gibt auch Markisen, die kann man elektrisch bedienen. Wir haben uns jetzt für die manuelle Variante entschieden. Und die Markise ist vor allem wichtig. Im Winter fahren wir sie oft aus, weil dort die Sonne, wie gesagt, zu schräg steht, brauchen wir wirklich, um das Haus zu beschatten. Und im Sommer ist es wirklich schön, weil man dann auf dem Balkon Schatten machen kann. Aber zum Beschatten der Wohnung brauchen wir die im Sommer eigentlich nicht, sondern eher, wenn wir halt einfach draußen sitzen. Aber im Winter ist es wirklich eigentlich ein Mittensystem der Heizung, so dass wir halt dadurch regulieren können, wollen wir, dass die Sonne unsere Wohnung gerade aufheizt oder nicht.
Heizen mit der Sonne. Das Prinzip ist so einfach wie effektiv. Im Sommer steht die Sonne senkrecht. Da das Haus nach Süden ausgerichtet ist und Dach bzw. Balkone über den Frontfenstern sind, heizt sich die Wohnung nie zu sehr auf. Im Winter dagegen, wenn man die Wärme braucht, steht die Sonne schräg und wärmt die Wohnung auf. Die Heizung kann ausgeschaltet bleiben.
Also früher habe ich zum Beispiel immer im Winter im Schlafzimmer es kalt gehabt und auch im Winter gern mit offenem Fenster geschlafen. Und es war auch so meine Befürchtung, dass ich mich da umstellen muss, weil hier ist einfach, sind alle Räume gleich warm. Also man kann jetzt nicht irgendwie in der Küche es warm haben und im Wohnzimmer und sonst auch mal durch kalte Räume gehen oder so, sondern es ist wirklich alles gleich warm. Aber ich finde, man gewöhnt sich recht schnell dran. Oder es ist wirklich auch... Ja, es ist am Anfang vielleicht wirklich eine Umstellung, aber dann ist es auch einfach schön, dass es überall warm ist. So, ne? Also früher war es auch einfach, dass man, oder bei mir war es so, dass ich denke, oh, ich will jetzt nicht auch alles jetzt einfach hochheizen oder sowas, weil wenn ich nur zum Schlafen drin bin, nehme ich halt lieber eine dicke Decke und jetzt habe ich halt meine Sommerdecke auch im Winter und ich kann ja das Fenster aufmachen, wenn ich möchte. Was auch manchmal einfach angenehm ist, zum einen ja wegen den Geräuschen, zum anderen auch wegen der Luftfeuchtigkeit oder so, dass man das auch über die Fenster einfach regulieren kann. Also gerade wenn es draußen regnet, ist es einfach eine schöne Luft, das Fenster aufmachen zu können, ne? Und das auch im Winter aufmachen zu können, ohne das Gefühl zu haben, oh, die Wohnung kühlt gleich super aus, weil wenn ich weiß, ich mache das Fenster wieder zu, wird es gleich wieder warm. So. Je suis tout seul pour changer le monde. Also zum Beispiel habe ich auch mal von anderen Leuten gehört, die eine größere Passivhauswohnung hatten, die Ich glaube, es war nicht hier im Haus. Ich glaube, die hatten sogar keine Heizkörper. Es gibt ein paar Wohnungen oder Passivhäuser auch, die ohne Heizkörper gebaut haben. Die sind nach dem Urlaub im Winter heimgekommen und die Wohnung war total kalt und sie haben sie nicht warm gekriegt. Haben sie alle Nachbarn eingeladen und eine Warming-up-Party gemacht. Nachbarn waren eine Stunde da und haben sich alle gefreut und dann war die Wohnung einfach wieder aufgeheizt durch die Menschen. So, ne?
Eine optimal gedämmte Außenhülle minimiert jeden Wärmeverlust. Aber wenn das Haus de facto luftdicht ist, wird es dann nicht zu stickig? Wie kommt denn frische Luft ins Haus?
Im Passivhaus ist eine Lüftungsanlage von zentraler Bedeutung. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung lautet hier das Zauberwort. Diese Anlage sorgt für frische Luft und trotz des Luftaustauschs zwischen drinnen und draußen bleibt die Wärme sogar im Haus. Bevor die verbrauchte Luft das Haus verlässt, gibt sie nämlich ihre Wärme an die frische Zuluft ab. Das Lüftungssystem saugt da die Luft ab, wo Feuchtigkeit und Gerüche entstehen, also in der Küche und im Bad. In den Aufenthaltsräumen und Schlafzimmern kommt dann die frische Luft mit 15 bis 20 Grad wieder rein. Im Sommer kann die kontrollierte Lüftungsanlage ganz ausgeschaltet werden.
Also hier neben der Eingangstür haben wir gleich den Schalter für die Lüftung. Der ist dreistufig, also 0, 1, 2, 3. Und da kann ich jetzt einstellen, wie viel Luft, also den Luftaustausch praktisch, wie viel Luft abgesaugt wird und eben gleichzeitig auch reingepustet wird. Bei 3 ist so richtig, um alles einmal durchzujagen, um hier einen großen Luftaustausch hinzukriegen. 2 ist so eine gemäßigte Variante. 1 ist einfach, dass man in Räumen zum Beispiel kein Fenster haben, wie, also wir haben jetzt ein Bad mit Fenster, aber wenn Leute ein Bad ohne Fenster haben, dass einfach die Feuchtigkeit abgesaugt wird und es drin nicht schimmelt. Und 0 ist ganz auf, dann zum Beispiel, wenn ich das Fenster aufmache. Und im Sommer haben wir eigentlich immer nur auf 0 stehen. Da ist sonst immer alles offen.
Doch wenn die Luft an kalten Tagen nachbeheizt wird, sinkt die Luftfeuchtigkeit und die Luft wird trocken. Dieses Problem ist noch nicht optimal gelöst und wird unter Passivhausbewohnerinnen angeregt diskutiert. Damit die Luft nicht so trocken wird, sollte man möglichst mit Naturmaterialien arbeiten, also mit Holz oder Lehm, da diese Feuchtigkeit speichern und bei Bedarf wieder abgeben können. Mittlerweile gibt es auch Luftwärmetauscher mit Feuchtigkeitsrückgewinnung.
Die gute Wärmedämmung ist ein wichtiger Grundsatz, doch eine intelligente Versorgung mit Energie, wenn möglich aus erneuerbaren Quellen, ist ebenfalls sehr entscheidend. Wohnhäuser können schon heute mehr Energie liefern, als sie verbrauchen. Diese sogenannten Energie-Plus-Häuser muss man sich wie kleine Kraftwerke vorstellen. Auch das Kleehaus, in dem Sophie lebt, versucht sich regenerativ zu versorgen. Die Hausgemeinschaft hat einen Anteil an einer Windkraftanlage im Schwarzwald erworben. Auf dem Dach des Hauses erzeugt eine Photovoltaikanlage Strom und eine große thermische Solaranlage sorgt für Warmwasser.
Also wir gehen jetzt mal aufs Dach und können mal die Solaranlage anschauen. Eine Dachluke aus Stahl auf, praktisch. So. Das sind, ist jetzt hier ein Kollektor für Warmwasser. Und vorne dran sind die für den Strom. Ja, eigentlich sollte man die mal regelmäßig putzen, aber ich glaube, die stehen auch so schräg, dass sie sich bei einem ordentlichen Regen auch selber putzen. Mhm. Schnee rutscht auch runter.
Die sind auch nach Süden gerichtet?
Die sind nach Süden gerichtet. Also das Haus ist wirklich direkt komplett nach Süden ausgerichtet und eben auch die Kollektoren.
Leider reicht die Sonne nicht ganz aus, um den Wärmebedarf über das ganze Jahr zu decken. Gerade im Winter entstehen Engpässe beim Heizen oder bei der Warmwasserversorgung. Auch hierfür gibt es in den Kleehäusern eine kluge Lösung. Ein Blockheizkraftwerk, kurz BHKW.
In diesem BHKW entsteht Wärme durch Gasverbrennung und sozusagen als Nebenprodukt Strom. Die Wärme bleibt im Haus, der Strom wird ins Netz eingespeist. Ein kleines Blockheizkraftwerk reicht für die 25 Wohneinheiten der Kleehäuser völlig aus.
So, jetzt gehen wir mal in den Keller und uns dort das Blockheizkraftwerk und die Lüftung anschauen.
gleich warm. Nochmal in einem Kasten eingepackt, der isoliert ist, dass die Wärme eben drin bleibt und auch gegen Geräusch isoliert ist. Also ich habe den Deckel jetzt mal aufgemacht, jetzt mache ich ihn auch wieder zu, dass die Wärme mal ein bisschen drin bleibt. Also man hat gesehen, es ist ein normaler Verbrennungsmotor, also ist eigentlich ein Dieselmotor, der dann auf Gas umgebaut ist.
Erdgas ist zwar auch ein fossiler Brennstoff, in diesem Fall lässt sich dessen Nutzung aber rechtfertigen. Solange der Anteil an erneuerbaren Energien im europäischen Stromnetz nicht deutlich über 50% liegt, sind dezentrale Blockheizkraftwerke die geeignete Brückentechnologie. Sie sind eine effiziente und flexible Ergänzung zum schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Einsparpotenziale durch den dezentralen Einsatz von kleinen BHKWs sind enorm. Projektinitiator Jörg Lange.
Warum überhaupt Blockheizkraftwerke? In unseren großen zentralen Kraftwerken in Deutschland wird ungefähr 2/3 der Primärenergie, die dort eingesetzt wird, einfach verpufft dort, weil sie als Wärme nicht genutzt wird. Und deswegen ist die Hauptmaxime, die man umsetzen muss, in Zukunft dort Strom zu produzieren, wo auch die Wärme genutzt werden kann. Und das ist tatsächlich in unseren Häusern, sprich in unseren Kellern, müssen BHKWs eingebaut werden. Das Potenzial ist riesig. Es werden ungefähr jedes Jahr 500.000 Heizungen saniert in den Kellern, aber bisher nur ganz wenige tausend BHKWs eingebaut und das muss sich dringend ändern. Wir haben einfach mal umgerechnet, wenn alle so leben würden, wohnen würden in Deutschland wie in den Kleehäusern, was natürlich nicht in absehbarer Zeit machbar ist, aber was vielleicht über 20, 30 Jahre schon realisierbar wäre, dann würden wir nur noch die Hälfte des Gasverbrauchs in Deutschland haben für den Gebäudebereich und nur noch 20% des Strombedarfs haben für die privaten Haushalte. Und da ist schon eingerechnet, dass ja nur bisher nur die Hälfte der Häuser mit Gas beheizt wird, die andere Hälfte ungefähr mit Öl und anderen Energieträgern. Und ich habe das sozusagen schon mit einberechnet. Das heißt, das würde alles wegfallen, wenn alle Häuser mit Blockheizkraftwerken Gas, Erdgas geführt so betrieben würden wie die Kleehäuser mit einem sehr geringen Energieverbrauch, dann würde das bedeuten, dass wir 20% noch des Stromverbrauchs oder der Stromproduktion bräuchten für die privaten Haushalte, da ist jetzt Industrie nicht mit eingerechnet, und sogar nur, um alle Häuser zu heizen, 50% des Gasverbrauchs.
Dieses Energieeinsparpotenzial durch Kraft-Wärme-Kopplung wird zurzeit leider nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. Pro Jahr sind 500.000 Öl- oder Gasheizungen in Deutschland sanierungsbedürftig. Davon werden gerade mal wenige Tausend durch BHKWs ersetzt oder ergänzt.
Die höhere Bauqualität eines Hauses im Passivhausstandard hat natürlich ihren Preis. Doch die Mehrkosten halten sich mit 7-10% in Grenzen. Und diese anfängliche Mehrinvestition macht sich gleich mehrfach bezahlt. Die Heizkosten bleiben dauerhaft gering und das Klima schützt man noch dazu. Und schließlich können die Kosten noch weiter durch gemeinschaftliche Ansätze bedeutend gesenkt werden. Durch das Bauen in Baugruppen und die gemeinsame Anschaffung und Nutzung von Geräten wie Blockheizkraftwerk, Waschmaschinen mit Warmwasseranschluss oder effizienten Tiefkühltruhen.
Wir haben einen Gemeinschaftswaschraum mit 3 Waschmaschinen für dieses Haus und das reicht vollkommen. Also ich habe auch am Anfang gedacht, oh, ob das nicht viel zu wenig ist. Es gibt dann immer so Sonntagabend, wenn viele am Wochenende weg waren, gibt es mal einen Stau oder so. Da muss man halt vielleicht mal bis Montag früh warten, bis man wieder waschen kann. Aber ansonsten läuft es echt super. Jetzt gehen wir in die Gemeinschaftswaschräume. Also hier stehen zum einen die beiden großen Kühltruhen. Auch mit der Energieeffizienzklasse A++. Das ist so das Energiesparendste, was es zurzeit auf dem Markt gibt, wo eben die es angemeldet haben und wollen, so Körbe haben zum Einhängen und ihre Sachen dort einfrieren können. Klappt auch erstaunlich gut. Ich habe gedacht, es gibt erst ein Chaos und man findet seine eigene Sache nicht. Aber es ist wirklich, hat sich gut bewährt. Hier stehen wir jetzt vor unseren 3 Waschmaschinen. Das sind All-Water-Maschinen. Das heißt, das warme Wasser, was ja unser Blockheizkraftwerk und unsere Kollektoren gleich produzieren, kann hier schon gleich warm reinkommen. Das heißt, es muss nicht hier mit Strom extra aufbereitet werden. Die Maschine ist dann so schlau, selber warm und kalt so aus der Leitung zu ziehen, wie sie es halt braucht, oder eben zu messen, mit welcher Temperatur kommt es rein und dann eben eventuell die Differenz noch aufzuheizen.
Die Waschmaschinen an sich sind natürlich super gute, tolle Geräte. Die sind natürlich deutlich teurer als das, was sich ein Normalhaushalt leistet. Aber auch das legt sich ja auf, in dem Fall jetzt 3 Waschmaschinen, auf ungefähr 12 oder 13 Parteien im größeren Haus um. Und auch dann sind die wiederum finanzierbar und insgesamt ist es sowieso günstiger.
Du meintest vorhin, solche Konzepte lassen sich oder würden sich relativ leicht bundesweit oder hier in Europa irgendwie umsetzen lassen. Was steht einer breiten Umsetzung dieser Konzepte eigentlich noch im Weg?
Da fragt man den Falschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage, ob man will oder nicht. Und daran scheitern oft die Dinge, dass die Menschen aus welchen Gründen auch immer auf sogenannte Experimente nicht einsteigen wollen oder wollen damit nichts zu tun haben und sich darüber keine Gedanken machen. Und dann muss man sie eben langsam dahin führen, dass es für sie als auch für die Umwelt einen Nutzen bringt. Und dann hoffe ich, dass sie in 1-2 Jahren dann eben auch ein Blockheizkraftwerk dort einbauen. Prinzipiell würde ich sagen, dass sich der Großteil der Maßnahmen in jedem Gebäude in der Bundesrepublik umsetzen lassen. In jedem Gebäude lässt sich heute ein BHKW unterbringen. In jedem Gebäude lassen sich Waschmaschinen gemeinschaftlich nutzen. Und gerade die sozial Schwachen leben ja in Häusern, die sehr dicht bewohnt sind und meistens eben nicht im Einfamilienhaus, sondern eben in Mehrgeschosswohnungsbauten. Und dort lassen sich die meisten der Maßnahmen, die wir getroffen haben, ebenso umsetzen.
Das Ziel einer klimagerechten Wohnform verlangt nicht nur technologische Finesse. Der Energieverbrauch verschiedener Menschen innerhalb der Kleehäuser kann enorm variieren. Das Verbrauchsverhalten hat auch im Passivhaus einen hohen Einfluss. Wer zum Beispiel im Winter im Schlafzimmer die Lüftungsanlage einschaltet, aber mit offenem Fenster schläft, verschleudert kostbare Energie.
Es ist ja auch einfach die Lebenseinstellung oder eben wie man sich verhält. So. Und da gibt es auch gerade im Passivhaus ganz große Unterschiede. Eben zum Beispiel benutzt man ständig einen Aufzug oder, also unser Haus ist barrierefrei, das heißt, wir haben einen Aufzug, breite Türen und so, aber eben klar, muss ich jetzt einen Aufzug verwenden oder laufe ich die Treppe so? Oder habe ich einen elektrischen Wasserkocher oder mache ich es auf dem Gasherd mit einem klassischen Pfeifenkessel mein Wasser warm oder so? Da kann man natürlich schon viel Sachen machen. Für mich ist es trotzdem auch höhere Lebensqualität mit darauf zu achten. Also ich habe auch im Vergleich zu vorher habe ich das Gefühl, meine Lebensqualität im Passivhaus ist deutlich höher. Also gerade so allein dieses ständig Licht zu haben und Helligkeit zu haben, finde ich, ja, oder eben auch diese Wärme zu haben und im T-Shirt rumlaufen zu können, ist für mich wirklich Lebensqualität auch, ne? Aber für mich ist es jetzt auch keine Einbuße zu sagen, okay, ich laufe eine Treppe hoch, sondern es ist für mich einfach stimmig und es gehört zusammen.
Es ist seit langem bekannt, dass sich der Energieverbrauch im Wohnbereich ohne Komfortverlust mindestens zur Hälfte reduzieren lässt. Viele dieser vorgestellten Modernisierungsmaßnahmen ließen sich im Prinzip auch auf den Altbau übertragen und leicht umsetzen. Die existierenden Anreize und Förderprogramme, die dafür notwendig wären, sind jedoch derart mickrig, dass es beim gegenwärtigen Tempo 50 Jahre dauern würde, bis alle Häuser modernisiert wären. Doch die Zeit läuft gegen uns. Fossile Brennstoffe schwinden, die Erde erwärmt sich unaufhaltsam. Es bleibt eine dringende gesellschaftliche Aufgabe, unseren gesamten Gebäudebestand so schnell wie möglich auf solch einen guten Energiestandard zu bringen, wie bei dem vorgestellten Kleehaus. Denn Wohnneubauten von heute werden die Altbauten der kommenden Jahrzehnte sein. Auf dem Weg in eine klimagerechte Gesellschaft ist es entscheidend, dass die Häuser energetisch richtig konzipiert werden, damit sie nicht zu den Altlasten der Zukunft werden.
Also für mich ist die Lebensqualität deutlich höher. Also was eben ganz viele Sachen also ausmacht, wirklich so das Helle, das Warme, es ist alles freundlich gebaut irgendwie, es ist, aber was eben auch viel ausmacht, einfach mit der Nachbarschaft. Wir wohnen hier alle sehr eng, wie das halt in einem Mehrfamilienhaus ist, aber es sind alles Leute, die sich bewusst dafür entschieden haben, die nicht irgendwie einfach nur zufällig zusammengewürfelt sind, sondern oder natürlich in einer gewissen Weise schon zufällig, aber die sich bewusst diese Lebensart irgendwie rausgesucht haben. Und insofern haben wir eine sehr freundliche, offene Nachbarschaft. Und das macht auch einfach nochmal viel, viel aus zur Lebensqualität. Die Balkone sind vorne durchgehend. Das heißt, wir haben so mit Blumenkübeln ein bisschen zu Nachbarn abgegrenzt. Aber man unterhält sich, wenn man im Sommer zusammen draußen ist auf dem Balkon. Man kriegt halt auch sehr viel mit. Also hier zu wohnen mit Leuten, mit denen man überhaupt nicht kann, wäre bestimmt sehr anstrengend. Aber mit netten Leuten ist es einfach schön, so zu wohnen.
Energie. Mit Nachdruck, Entschiedenheit und Ausdauer eingesetzte Kraft, um etwas durchzusetzen. Dynamo-Effekt ist ein gemeinsames Projekt von europäischen Radiostationen aus Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Spanien und Ungarn. Auch im Internet unter www.dynamoeffekt.org. Bewegtheit.
Das. Bewegtheit.